beten wir zu. Beginnen wir, dein Vater, unser Vater. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also heute geht es um die vierte und letzte Kardinaltugend, die Mäßigung. Wie der Bayer sagt, alles mit Maß und Ziel, nicht? Es wird immer wieder betont, dass es bewusst die letzte der vier Tugenden ist, die vier Kardinaltugenden, weil sie eigentlich so etwas wie, wenn man das vergleichen will, wie der Bremswagen uns vorgegeben hat an der Bahn, ja, der war sehr wichtig, der war nicht so auffällig, weil die Lok war vorne, der hat die Bahn sozusagen gezogen, aber hinten, das, also ich kenne es nur aus Westernfilmen. Zug, danke Herr Fahrdienstleiter oder Fahrdienstvorstand gewesen, oder AD, also die Zug, ja, ist wichtig, dass sozusagen auch hinten geschaut wird, dass es da sozusagen nicht zu sehr anschiebt und halt auch gebremst wird. Und die Mäßigung, wie die Tugend heißt, ist eben etwas, was eigentlich bei jeder anderen Tugend auch notwendig ist. Man könnte sich denken, ja, warum, wenn etwas gut ist, wenn ich eine Tugend übe, wenn ich, weiß ich was, besonders arbeitsam bin oder besonders tapfer bin oder sonst etwas, warum soll es dann zu wenig davon geben? Ja, das kann es zu viel davon geben. Das kann es geben, dass wenn etwas nicht das richtige Maß hat, dass es sich ins Gegenteil verkehrt. Und das ist der Grund für die Wichtigkeit der Tugend der Mäßigung. Eigentlich ist das eine sehr dienstbare Tugend, weil sie selber nicht sehr im Vordergrund steht, sondern eigentlich immer sozusagen sich um die anderen kümmert. Ja? Es ist das, was man so die richtige Mitte nennt. Also nachdem wir jetzt schon ein schönes Zugbeispiel gehabt haben, ein Beispiel aus der Medizin, der heißt ja auch, die Dosis macht das Gift. Ja? Ich sage also, weiß ich was, wenn ein Aspirin so gut ist, dann esse ich am besten gleich jetzt mal 100 Aspirin, dann wird es ja noch besser sein. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja? Die Mäßigung, das richtige Maß, die rechte Mitte, ist unglaublich von Bedeutung, nämlich jetzt nicht nur in natürlichen Dingen dort auch, aber eben auch in allen geistigen Dingen. Aber das geht das eine in das andere über. Es gibt nur eine einzige Ausnahme bei den Tugenden, wo man maßlos sein kann. Welche Tugend ist das? Die Liebe. Das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß, ja, sagt Heilige Franz von Sal. Also da kann man nicht übertreiben, zu liebevoll kann man nicht sein, außer man hat jetzt ein Zerrbild der Liebe und bildet sich ein, es ist Liebe und meint, was er macht in Wirklichkeit etwas anderes damit. Aber wenn es echte Liebe ist, kann es nicht genug davon geben. Ja. Ich möchte kurz vorlesen, wie der Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 1809 die Tugend der Mäßigung beschreibt. Die Mäßigung ist jene sittliche Tugend, welche die Neigung zu verschiedenen Vergnügungen zügelt und im Gebrauch geschaffener Güter das rechte Maß einhalten lässt. Sie sichert die Herrschaft des Willens über die Triebe und lässt die Begierden die Grenzen des Ehrbaren nicht überschreiten. Der maßvolle Mensch richtet sein sinnliches Strebevermögen auf das Gute, bewahrt ein gesundes Unterscheidungsvermögen und richtet sich nach dem Wort, folg nicht deinen Herzen und deinen Augen, um nach dem Begehren deiner Seele zu leben. Jesus Sirach 5,2. Die Tugend des Maßhaltens wird im Alten Testament oft gelobt. Folg nicht deinen Begierden, von deinen Gelüsten halte dich fern. Jesus Sirach 18,30. Im Neuen Testament wird sie Besonnenheit oder Nüchternheit genannt. Wir sollen besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Titusbrief 2,12. Ja, also, da ist eigentlich schon sehr umfassend beschrieben, worum es da alles geht. Das Schöne ist, dass die Mäßigung uns davor bewahrt, dann eigentlich die Kontrolle zu verlieren. Der Wille bleibt bestimmend. Das ist etwas ganz Wesentliches fürs menschliche Leben, fürs geistige Leben auch, dass man nicht einfach nur getrieben wird, getrieben von äußeren Umständen oder auch von inneren Antrieben, von inneren Trieben, sondern dass es Entscheidungen sind, die wir fällen. Dass wir nach diesen Entscheidungen leben können. Nur durch die Tugend der Mäßigung wird das überhaupt möglich. Ja? Dass man nicht nur macht, worauf man gerade Lust hat zum Beispiel. Ja? Aber man merkt ja auch, man kann sich da kleine Beispiele schon hernehmen aus dem täglichen Leben, dass die Unmäßigkeit ja nicht unbedingt auch die Lust an die Freude an der Lust vergrößert, ja? Sondern eher zu Frustration führt. Ja? Wenn man die Mäßigung nicht übt, dann steigert sich das die Begierde und die Befriedigung an dem Guten, die nimmt immer weiter ab. Also, klassisches Beispiel, man kann etwas Gutes essen, eine Schokolade, aber wenn ich 4 Kilo Schokolade esse, weil ich nicht mehr aufhören kann, ist es am Ende nicht mehr schön. Nicht nur, dass man schlecht wird, aber es auch während ich schmeckt es auch nicht mehr. Wenn es maßlos wird, verliert es auch schon im Moment was Gutes. Es ist nicht nur das Opfer, das ich dann bringe oder sonst etwas, sondern das rechte Maß lässt mich sozusagen auch schon in rein irdischen Dingen den Genuss bewahren. Ja. Jemand, der also wirklich ein besonders guter Lehrer für das geistige Leben ist, ist der heilige Franz von Sal. Ich kann jedem nur empfehlen, sein Buch Die Philotia zu lesen, weil er unglaublich vernünftig und ich finde in einer sehr lustigen Sprache, auch weil er so lauter Beispiele bringt, die halt im Barock modern waren, die darf man auf keinen Fall weglassen, ich werde kurz ein Stück vorlesen, weil man ein bisschen hineindenken muss, aber dadurch bekommt das Ganze sozusagen sehr viel Geist und ist nett zu lesen. Er schreibt über ein geordnetes Tugendleben. Die Bienenkönigin fliegt nicht aus, ohne von ihrem kleinen Volk umgeben zu sein. So zieht die Liebe nicht in ein Herz ohne in ihrem Gefolge die anderen Tugenden zu haben, denen sie Befehle erteilt, die sie den Erfordernissen entsprechend einsetzt, wie ein Hauptmann seine Soldaten, jedoch nicht alle gleichzeitig und in gleicher Weise, nicht immer und überall. Ja? Also es geht immer um die Liebe. Die Liebe ist eigentlich das letzte Ziel auch unseres Lebens. Die Liebe ist auch das, was bleiben wird in alle Ewigkeit. Ja? Aber wenn die Liebe kommt, braucht sozusagen, ich finde das ein schönes Bild, wie eine Bienenkönigin das Gefolge oder wie ein Soldat, ein Hauptmann seine Leute unter sich hat, die sozusagen zuspielen. Ja? Damit man die Liebe wirklich leben kann, muss man sich um die Tugenden bemühen. Der Gerechte ist wie ein Baum, der gepflanzt an Wasserläufen die Frucht trägt zu seiner Zeit. Psalm 1,3. Denn wenn die Liebe eine Seele durchdringt, bringt sie in ihr die Tugendwerke hervor, jedes zu seiner Zeit. Musik im Allgemeinen angenehm ist unangebracht zur Zeit der Trauer, sagt das Sprichwort Jesus hier 22,6. In ihrem Streben, eine bestimmte Tugend zu üben, beginnen manche den großen Fehler, dass sich darauf versteifen, bei jeder Gelegenheit Akte dieser Tugend zu setzen. Wie die bekannten Philosophen des Altertums wollen sie entweder immer weinen oder immer lachen. Ja, sie tadeln oder bekritteln auch noch jene, die nicht ständig mit ihren Lieblingstugenden beschäftigt sind, wie sie. Man soll sich aber nach den Worten des Apostels freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Römerbrief 12,15. Die Liebe ist geduldig, gütig, 1 Korinther 13,4. Weitherzig, klug, nachgiebig. Also ich meine, man versteht sofort, was er meint. Die Menschen haben sich seit dem Barock nicht so geändert. Man könnte eigentlich immer sich versteifen auf manches. Ich bin ein fröhlicher Mensch und da wird drüber gefahren und weiß ich was. Und das kann oft sehr verletzend sein sogar. Ja, wenn ich sage, ich möchte einfach fröhlich sein, ist mir wurscht, ob die anderen das richtig brauchen oder so, meine Sache. Also dann, das ist alles schon eine Beschreibung eigentlich der Tugend der Mäßigung, die hier notwendig ist, um die anderen Tugenden wirklich zu regeln, zu steuern, ja, sie richtig einzusetzen. Nicht immer ist überall alles am rechten Platz. Ja. Trotzdem gibt es Tugenden, die man fast immer nötig hat, weil sie nicht nur ihre eigenen Werke wegen geübt werden, sondern eigentlich jede andere Tugendhandlung begleiten sollen. Man hat nicht nur Gelegenheit, die Tugenden der Stärke, der Großmut, der Freigebigkeit zu üben, aber die Sanftmut, das Maßhalten, die Redlichkeit, die Demut sollen allen Handlungen unseres Lebens ihr Gepränge geben. Es ist ganz interessant, dass gerade diese Handlungen, diese Tugenden, die anderen begleiten, ja nicht so geachtet sind. Also geachtet schon vielleicht, aber nicht so bewundert werden. Wenn jemand eine Tat der Tapferkeit vollbringt, dann steht das in der Zeitung oder wird er bewundert. wenn jemand besonders demütig ist, wird das keine Schlagzeile daraus werden. Ja? Also, aber da sieht man nur, wo sozusagen das Eigentliche zu finden ist. Es gibt wohl erhabenere, aber keine notwendigeren Tugenden als diese. Zucker schmeckt besser als Salz, aber Salz braucht man öfter. Deshalb sollen wir auch diese Tugenden immer in Bereitschaft haben, da wir sie praktisch immer brauchen. Ich finde, das ist doch ein fantastisches Bild. Nicht? Zucker isst man gern und dann wird man immer noch anderer Zucker, das macht was mit einem. Aber wenn kein Zucker mehr da wäre, könnte man trotzdem köstlich kochen, aber ohne Salz. Ja? Aber kein Mensch würde jetzt gerne möglichst viel Salz zu sich nehmen. Also da merkt man so, ich finde, das ist ein ganz ein treffendes Bild für das, wie diese dienenden Tugenden, wenn man die so nennen will, also besonders das Maßhalten, das Mäßigung, wie wichtig die sind. Die müssen alles durchdringen. Ja? Unter den Tugenden müssen wir jene vorziehen, die den Pflichten unseres Berufs entsprechen, nicht jene, die uns mehr zusagen. Das finde ich auch sehr schön. Nämlich man kann im geistlichen Leben genau dieselben Fehler machen wie im weltlichen Leben. Ja. Darauf habe ich Lust. Ich habe nur Lust, weiß ich was, das zu essen. Ich habe nur Lust, diese Vergnügungen zu machen. Ich möchte nur Lust, das zu machen. Und das andere lasse ich weg. Das kann man, wenn man schon ganz geistlich lebt, genauso machen. Ich habe nur Lust, jetzt fromm zu sein. Ja. Nein, die anderen helfen will ich nicht. Ich will jetzt fromm sein. Ja. Also das ist, da kann man unglaublich in die Irre gehen. Ja. Der heilige Paulus, die heilige Paula liebte strenge Kasteiungen, um durch sie geistliche Tröstungen zu langen. Zum Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten aber war sie verpflichtet. Der heilige Hieronymus tadelte sie deshalb, dass sie gegen die Weisung ihres Bischofs zu viel gefastet habe. Es war die Aufgabe der Apostel, das Evangelium zu predigen und den Seelen das himmlische Brot zu reichen. Sie urteilten daher richtig, dass sie sich von dieser heiligen Pflicht nicht abhalten lassen durften durch den Dienst an den Armen, so schön diese Tugend auch ist. Ja, deswegen sind ja die Diakone dann eingesetzt worden, ja, damit die Apostel bei der Verkündigung des Evangeliums bleiben können. Aber das ist eben eine ganz wichtige Sache, wenn wir Tugenden üben wollen, dass wir eigentlich zuerst danach fragen, da hilft eben die Tugend der Mäßigung, was ist eigentlich unsere Standespflicht? Nicht das, worauf wir Lust haben, sondern was ist eigentlich unsere Erstpflicht? Das ist nicht immer das, worauf man Lust hat. Das ist nicht immer das, was einem mehr Ehre einbringt. Das ist oft gar nicht spektakulär, weil es ist so das Alltägliche, das sind ja womöglich die Dinge, die man eh von uns erwartet. Aber die müssen immer Vorrang haben. Ja? Die Mäßigung bedeutet, dass man das erkennt und das befolgt, vor allem dann auch. Jeder Beruf verlangt besondere Tugenden. Ein Bischof muss andere Tugenden pflegen als ein Fürst. Andere der Soldat als die verheiratete Frau. Andere eine Witwe. Alle müssen zwar alle Tugenden üben, aber nicht in gleicher Weise. Jeder soll sich vielmehr besonders um jene bemühen, die der Lebensweise entsprechen, zu der er berufen ist. Und man beschreibt eben, ein Soldat kann nicht wie ein Bischof leben. Und ein Bischof kann auch nicht leben wie ein Mönch zum Beispiel. Nicht? Ein Mönch kann nicht sagen, ich verzichte auf alles und ich ziehe mich zurück in meine Zelle, dann kann ein Bischof sein, nicht? Also, und verheiratete Leute haben andere Voraussetzungen, aber das heißt nie, dass das eine gegen das andere auszuspielen wäre. Ja? Alle müssen sich um Vollkommenheit bemühen. Alle müssen sich bemühen, dem Herrn alles zu schenken, der je eigenen Berufung folgend. Und deswegen hat die Kirche ja auch nie verlangt, dass zum Beispiel alle arm werden, dass alle sozusagen als Bettler durch die Welt ziehen müssen. Ja. Die Armut ist ein evangelischer Rat und sehr angelegt und muss jeden irgendwie durchdringen, dass man nicht sich sozusagen jetzt festhält an weltlichen Gütern. Aber es hängt davon eigenen Berufung an. Ein Familienvater kann nicht sagen, ich verschenke jetzt mein ganzes Vermögen, auch hungert meine Familie halt und wir führen halt. Das geht nicht. Das wäre ein völlig falsche, es wäre eine große Versuchung, der dann folgt, nicht? Eine falsche Entscheidung. Und die Tugend der Mäßigung hilft einem genau das sozusagen zu machen. Ja, das Richtige, dem eigenen Stand entsprechend, das Entsprechende auch. Ja. Ich war mal in einer Runde von Jugendlichen, die alle aus gut situierten Häusern waren, alle fromm, alle wollten sie wirklich gut leben, also wirklich gut, also im Sinne vom Evangelium gut leben. Und dann wurde das diskutiert über die Armut und jeder hat irgendwie ernst gemeint und jeder hat irgendwie gewusst, was soll ich jetzt oder soll ich nicht oder so. Und was bedeutet das jetzt, auf was muss ich jetzt alles verzichten, wenn ich wirklich ernst meine, das Evangelium? Und man hat so richtig gemerkt in der Runde, so ein bisschen die Verzweiflung, was wir wollen schon ernst nehmen, aber so geil, weil das jetzt verzichten und so. Ja. Und dann hat einer gesagt, naja, also ein Sandler, der einen silbernen Löffel hat und mit ganzem Herzen an diesem silbernen Löffel hängt, der ist ja viel unfreier und hängt viel mehr am Reichtum als zum Beispiel jetzt ein reicher Mensch, der das vielleicht freier von seinem Eigentum ist. Und man hat ein großes Aufatmen gehört. Oh Gott sei Dank, wir müssten nicht sehen. Das war irgendwie ganz lustig. Allerdings muss ich so sagen, der das Beispiel gebracht hat, ist dann Mönch geworden. Also der hat mittlerweile verzichtet. Aber es geht eben darum, dass man der je eigenen Lebensberufung entsprechend lebt. Ja, da hilft einem die Mäßigung, das Maßhalten. Und wenn man jetzt sozusagen das schon weiß, dann wird es im geistlichen Leben, und da hilft das Maßhalten eben sehr, die Mäßigung, darum gehen, eine Ordnung aufzurichten. Ja? Man kann das vergleichen mit einer Wohnung, die eingerichtet wird. Man kann alle Möbel, die man besitzt, in einen Raum irgendwie hineinstellen und dann kann man dazwischen noch ein Bett hineinschieben, ein bisschen schief, weil es geht sich nicht mehr gerade aus und dann hat man einen Platz zum Schlafen und die Bücher kommen auf den Rand. Ja, alles da, nicht? Oder man richtet die Wohnung ein, dass das Bücherregal an der Wand steht und weil es größer ist, an der größeren Wand und das gegenüber passt das Bild gut hin und da passt das Holz zusammen und da ist ein schöner Platz zum Sitzen und so weiter. Und es sind genau dieselben Gegenstände, aber sie haben eine Ordnung. Und plötzlich ist etwas völlig anderes da. Ist eine Gemütlichkeit da, ein Zuhause da. Hat seine Ordnung. Und das gilt auch für das geistliche Leben. Man kann sagen, ich bin eh und da kann ich wieder und jetzt muss ich wieder und so weiter. Oder man richtet eine Ordnung auf. Das hat mit Zeiten zu tun, das hat mit Orten zu tun, das hat mit Formen zu tun und so weiter. Und das wird einem unglaublich helfen, so wie es einem hilft, dass wenn man nach Hause kommt, weiß, wo das Sofa steht. Und es nicht jeden Tag woanders steht oder nicht zu finden ist, weil der Kasten davor steht oder sonst was. Nicht? Also das ist alles Mäßigung, ja? Dass man diese Ordnung aufrichtet. Und da gibt es einen schönen Satz für Ordensleute. Ordo heißt ja nichts anderes als Ordnung. Die leben nach einer gewissen Ordnung. Ja, da kann man zurück was abschauen, aber als Mensch, der in der Welt lebt, halte die Ordnung, dann hält die Ordnung dich. Ja? Wenn man sich selbst sozusagen irgendwie ein bisschen geschafft hat, etwas aufzurichten, dann wird das sehr, sehr gut funktionieren, dass man sozusagen sich auch anhalten kann an dieser Ordnung, die man selber gemacht hat, die Uhrzeiten, die Orte und so weiter. Vielleicht ist ganz interessant, wenn man jetzt konkret über manche Dinge spricht, wo diese Mäßigung sozusagen sich konkret verwirklichen könnte. Also ein Beispiel, das natürlich immer zieht, weil es also klassisch ist für die Mäßigung, ist Essen und Trinken. Ja. Jeder kennt das, fürchte ich, dass man auch zu viel isst und dass man ein bisschen völlert und dass man mehr isst, als man bräuchte und da wird einem vielleicht auch schlecht oder funktioniert auch mit Alkohol, da hat es noch heftigere Folgen und so weiter. Ja. Also man völlert oder Trunksucht, Dings. Aber was ist jetzt die Alternative? Möglichst wenig, möglichst gar nichts. Ja? Nein, ist es nicht. Es gibt Menschen, die haben ein unglaubliches Problem, wenn sie zum Beispiel an Magersucht leiden, die haben eine psychologische Sache natürlich auch, dass sie glauben, sie dürfen gar nichts mehr essen. Ja? Und in sowas kann man hineingeraten, wenn man irgendwie sich denkt, das ist, wenn man ins Extrem immer verfällt, wenn man die Tugend der Mäßigung eben nicht übt. Die Tugend der Mäßigung bedeutet nämlich nicht nur sich zurückhalten, sondern auch nicht zu wenig zu tun. Ja? Wenn man die Tugend der Mäßigung übt, wird man sich um eine vernünftige Ernährung bemühen. Ja? Und, das gehört genauso dazu, wird man Freude am Essen haben. Ich glaube, das ist überhaupt eines der ungeschöntesten Dinge, die es gibt, dass Leute eigentlich nur noch ein schlechtes Gewissen haben mit irgendwas essen. Weil da ist Zucker drin und dort ist Fleisch drin und das weiß ich was, da ist das Tier gekriegt. Und das ist ja auch schon alles absurd und irgendwie wie psychologisch nicht mehr ganz gesund, glaube ich. Ja. Die Mäßigung hilft uns, es einfach richtig zu verwenden und die Natur, beim Essen geht es ja um ganz was Natürliches, hat uns mit allem ausgestattet. Es gibt zum Beispiel einen Trick, wie man sich relativ gut gesund ernähren kann, dass man isst, bis man satt ist und dann nicht weiter isst. Zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht richtig, um das so auszuführen, aber, aber nur, was man schon zum Beispiel sehen kann und das nicht zufällig auch im Evangelium steht, dass Christus sich den Vorwurf gefallen lassen musste, dieser Fresser und Säufer. Ja? Wie kann ein heiliger Mann, ein Prophet, plötzlich da in den Häusern sein und mit den Leuten lustig essen? Und auch dazu mit Sündern. Ja? Und hat gute Sachen zum Essen gegeben. Ja? Das hat man jetzt schon vor, das steht im Evangelium, dass das ein Vorwurf gegen Jesus und seine Jünger war. Ja? Weil Jesus Freude gehabt hat am Essen. Ja? Es geht um das richtige Maß. Ja? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. ganz wesentlich auch das Maßhalten, die Mäßigung ist alles, was unsere Triebe betrifft. Die Sexualität, die menschliche Sexualität. Auch da gibt es immer Extrembeispiele, die eindeutig falsch sind. Oft kann man sozusagen das ganz extrem betrachten, um zu sehen, sozusagen, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt einen großen frühkirchlichen Theologen, Origenes, der wahrscheinlich Kirchenvater geworden wäre und heilig gesprochen worden wäre, weil auch seine Theologie sehr wichtig ist, nach wie vor für die Kirche, aber die Kirche hat ihn nie heilig gesprochen und nie als Heiligen verehrt, weil er hat etwas Furchtbares gemacht. Er hat offensichtlich sehr um die Reinheit kämpfen müssen und hat sich irgendwann selbst entmannt, hat sich kastriert, ja, damit diese Versuchung weg ist. Und die Kirche hat also sehr klar gesagt, das ist nicht der Weg Christi. Ja. Das war eine Verzweiflungstat, wie auch immer. Also genau weiß man es nicht, aber er hat es gemacht und ist nie heilig gesprochen worden, nie als Heiliger verehrt worden, obwohl er wirklich ein wichtiger Theologe ist für die Theologiegeschichte, spielt eine wesentliche Rolle. Ja. Also in diese Richtung kann das falsch gehen und natürlich, was Sexualität und Triebe geht, in die andere Richtung natürlich auch. Ja. Dass jemand einfach sich der Hemmungslosigkeit hingibt und plötzlich die Triebe, wie wir vorher gehört haben, das Kommando übernehmen und nicht mehr der eigene Wille. Ja. Das ist ja genau das Problem, dass Sexualität, die etwas unglaublich Heiliges ist und zur Liebe hinführen soll, dazu ist sie gemacht und uns geschenkt, sich ins Gegenteil verkehren kann, wenn nicht mehr der Wille den Ton angibt, sondern die Triebe. Ja. Wenn einfach das, worauf man gerade Lust hat, ohne Rücksicht auf Verluste, sozusagen auslebt. Ja. Dann ist plötzlich nichts mehr da von sich verschenken und für den anderen da sein und so weiter, wie es eigentlich von Gott her gedacht ist, sondern wird im schlimmsten Fall, ich denke jetzt an eine Vergewaltigung zum Beispiel, zu einem der furchtbarsten Verbrechen, die es überhaupt gibt. Ja. Weil die Tugend der Mäßigung vollkommen fehlt dann. Ja. Aber da gibt es natürlich jetzt zwischen diesen beiden Extremen unglaublich viele Abstufungen. Ja. Man muss sich immer zwischen der Hemmungslosigkeit und der Brüderie, die da bis zu einer Leibfeindlichkeit geht, die den Christentum total entgegengesetzt ist, ja, sozusagen richtig bewegen, ja, in einem gesunden Rahmen. Der Schlüssel, wie wir gehört haben, ist der Wille, der den Ton angibt. Der Wille, der entscheidet. Ja, nicht die Triebe, die einen irgendwo hinführen, wo man nicht weiß, wohin es geht. Ja. Das kann man jetzt auf alle möglichen Dinge anwenden. Ja. Es ist gut, gerecht zu sein. Ja. Ist es gerecht, wenn ich jetzt durch Pressbaum gehe und nach Dingen suche, ob jemand falsch geparkt hat und dann alle Nummern aufschreibe und zur Polizei gehe und anzeige, soll es geben? Oder ist das jetzt notwendig für Gerechtigkeit? Ja? Oder bedeutet Gerechtigkeit, das gar nicht zu machen, mich überhaupt nicht zu kümmern, und irgendwo wird ein Kind geschlagen und ich sage, nein, das geht mir nichts an oder sonst etwas nicht und gehe vorbei. Ja. Oder auch in der Erziehung, dann, wo laissez-faire praktiziert wird, wo man sagt, jeder wie er will und so weiter. Es gibt immer diese Bandbreite, die Tugend der Mäßigung hilft uns, das richtige Maß zu finden. Ich erzähle sie so gerne, die Geschichte. Vor allem habe ich jemanden getroffen, der mir bezeugt hat, dass ich selbst bewusst dabei war. Ich hoffe, es stimmt. Aber wo ein Kind beim Supermarkt immer mit einem Einkaufswagen, der mit der Vorderfrau in die Fersen hineinfahrt. Ja. Kennen Sie alle die Geschichte? Ja, okay, gut. Also, brauche ich ja nicht erzählen. Aber da gibt es eben eine Bandbreite und es ist nicht immer besser, sozusagen weniger zu machen. Es ist nicht besser, immer möglichst viel zu machen. Ja. Selbstbewusstsein schwankt zwischen Überheblichkeit und Minderwertigkeitskomplex. Ja. Das gibt es auch in Ideologien. Es gibt auch nicht nur bei meinen Daten, sondern welchen Ideen ich folge. Ja. Die Kirche hat sich immer um eine Lehre bemüht, die Ausgleich geschaffen hat, die Wahrheit verkündet, aber nie das geworden ist, was im Deutschen, finde ich, in Deutsch ist eine sehr exakte Sprache, ein Ismus wird. Mich reißt immer bei den anderen Sprachen, sagt mir immer, das ist Katholizismus. Wir sind keine Katholizisten. Ja. Wir sind katholisch, wir sind Christen, wir folgen Jesus, aber ein Ismus ist immer eine Ideologie, die etwas absolut stellt. Katholizismus würde im deutschen Sprachgebrauch, wenn man es ernst nimmt, das wird oft so verwendet, heißen, das Katholischsein an sich ist der höchste Wert. Ja. Das stimmt aber nicht. Der höchste Wert ist Jesus. Der Wert, der wichtigste. Ja? Also alles, was ein Ismus wird, verliert, hat das Maß verloren. Der Kommunismus ist das Gemeinschaftliche, steht an oberster Stelle. Oder der Sozialismus ist das sozusagen die Sorge für die natürlichen Bedürfnisse der Menschen muss an oberster Stelle stehen. Alles andere ist unterzogen. Und sofort kippt das System. Ja? Also auch hier kann ich im Denken sozusagen, wenn ich die Tugend der Mäßigung nicht übe, sie auf Irrwege abbiegen. Ja? Auch hier gibt es immer beide Richtungen. Wir müssen uns zum Beispiel im Moment sicher überlegen, ob unser Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben, der Kapitalismus, auch ein Ismus, nicht auch wieder in eine völlig falsche Richtung geht. Nicht? Mit unglaublichen Kollateralschäden, die wir hier nicht spüren und die anderen halt nicht. Aber das Wichtigste ist ja im Moment, dass viel Geld, dass die Wirtschaft wächst. Das ist der wichtigste Wert offensichtlich in der Gesellschaft. Ich bezweifle das. Ja? Was würde uns die Mäßigung, wohin führt uns die Mäßigung? Ja? Wie können wir beitragen, nicht nur fürs persönliche Leben, sondern auch fürs Leben der Gesellschaft, dass hier die richtige Mitte gefunden wird? Immer ist es schön, sich auch Stellen aus der Heiligen Schrift zu Gemüte zu führen. Eine schöne Stelle, die eben auch wirklich das Leben Jesu sehr schön beschreibt, finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 33 folgende. Danke sehr. Dort heißt es, sie sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, deine Jünger essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen, könnte denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In diesen Tagen werden sie fasten. Also die Leute waren ganz verunsichert, weil die machen ja mehr als du. Ja? Weil mehr muss ja immer besser sein. Das war also der Grundkonflikt Jesu mit den Pharisäern. Es ist doch gut, das Gesetz einzuhalten. Und je mehr Gebote wir haben, auf hinten noch ein paar dazu, desto besser muss es doch sein. Und verlieren dabei völlig die Mitte. Verlieren dabei den Sinn des Gesetzes, nämlich die Verbindung mit dem Herrn und das Heil, das daraus kommt. Ja. Und sie achten dann nur noch auf die Einhaltung des Buchstabens des Gesetzes. Ja. Und so auch jetzt nicht, wir fasten mehr, wir müssen ja besser sein. Nicht? Und was sagt Jesus? Mit einem sehr griffigen Bild, finde ich, die Hochzeitsgäste können nicht fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Jetzt bin ich da. Wobei man sich dann doch fragt, ich habe das mir oft überlegt und mir hat dann jemand eine sehr schöne Antwort gegeben, sagt, ja, aber wir in der Kirche, wir haben ja Christus bei uns, er lebt ja wirklich, warum fasten wir da noch? Und da hat mir jemand, ein guter Katholik, der inzwischen gestorben ist, sehr schöne Antwort gegeben. Er hat mir gesagt, naja, das stimmt schon, Christus ist da, aber für mich persönlich oft nicht, nämlich wenn ich mich von ihm entfernt habe. Wenn ich mein Leben ohne Jesus führe, wenn ich gegen seinen Willen lebe, wenn ich mich entfernt habe von ihm, dann tut mir das Fasten schon ganz gut. Also das ist, finde ich, eine sehr schöne Erklärung. Aber beides hat eben seinen Platz, auch in unserem Leben jetzt hier als Christen, muss beides seinen Platz haben. Es kann nicht christliches Leben sein, dass man möglichst freudlos lebt. Das gibt es ja in protestantischen Sekten, die Puritaner, da gibt es Gemeinden, wo also keine Farben getragen werden dürfen, nur schwarz-weiß und es darf keine Musik gemacht werden im Gottesdienst, es darf nur geredet werden und was überhaupt und das ist alles böse. Das ist, also katholisch ist die katholischen Kulturen schon anders aus. Ja, da gibt es immer sehr viel farbenfrohes, prächtiges, das soll man ruhig auch pflegen, aber ein gescheites Fasten, beides gehört dazu. Ja. Der heilige Therese von Avila hat mir mal vorgeworfen, wie man sie erwischt hat, dass sie ein Rebhuhn isst, die war viel auf Reisen, eine strenge Ordensfrau natürlich, kam. Ich sagte, wow, sie essen da ein Rebhuhn. Ich sagte, wenn Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Also die hat gesagt, wenn Fasten, dann Rebhuhn, dann Rebhuhn. Auch im Epheserbrief 5,15 finden wir eine schöne Stelle. Ich muss sie noch finden. So. Dort schreibt Paulus, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit, denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie sie der Geist eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Also, damals war Wein auch schon ein Thema, leider. Und der maßlose Genuss von Wein, mit schlimmen Folgen, das kennt man in Österreich auch. Aber was das Argument, das Paulus hier verwendet, ist ja ganz spannend. Nämlich, er sagt, also passt auf, dass ihr nicht so viel trinkt. Gut, das ist ein menschlicher Ratschlag. Aber sozusagen wie als Ersatz für die Welt, man trinkt ja Wein, um Freude zu haben, und man kann das lustig haben, wenn alle besoffen sind, singt Psalmen, Hymnen und Lieder. Und das ist etwas ganz Spannendes, was man wirklich oft erleben kann. Sagen wir auch mit Jugendlichen, habe ich das sehr oft erlebt, wenn man in einer Runde ist, wo es irgendwie, wo der liebe Gott nicht so eine Rolle spielt, dann wird gesoffen und das ist lustig, aber dann lallt es. Also das ist nicht wirklich, also vor allem wenn man selber nicht trinkt, ist es nicht sehr lustig meistens. Also, finden alle lustig, die selber ein bisschen angesäuselt sind. Und dann ist man teilweise unterwegs mit Jugendlichen, die brauchen das nicht mehr. Die leben aus dem Glauben und das ist eine ausgelassene, fröhliche, witzige Stimmung, aber weil sie irgendwie mit Gott unterwegs sind. Und da, auch wenn man gemeinsam betet oder wenn man so, aber nicht nur, ja, auch wenn man so dann irgendwo beim Essen sitzt. Und da merkt man irgendwie, was für eine Kraft da kommt. Das heißt, es ist immer eine Gefahr, wenn wir glauben, dass Mäßigung bedeutet, wir müssen verzichten, verzichten, verzichten. Man verzichtet immer dann, damit dieser Raum des Verzichts mit etwas anderem gefüllt werden kann, mit etwas Schönerem. Ja? Und das meint Paulus hier. Ja? Das Maß hilft eben, sozusagen das eine zurückzudrängen, damit das andere Platz hat. Ja? Denken wir wieder an eine Wohnung, die ich einrichten will. Ja? Ich kann alles voll füllen mit, weiß ich was, rosaroten Elefanten, aber ich brauche sie halt nicht. Und vielleicht ein paar weniger rosarote Elefanten und dafür ein Bett. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13 folgende, kann man auch lesen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu sein, was ihr wollt, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist auch ganz interessant. Also da muss man vielleicht eins dazu sagen. Heute haben wir gerade im Evangelium gehört, dass Jesus sagt, mein Fleisch ist wirklich eine Speise. Wir haben Blut wirklich gefragt, dass Fleisch sehr wichtig genommen wird. Christus Gott ist, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist eine sozusagen ein Strang in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Aber es gibt noch einen anderen, wo sozusagen ein bisschen ein Gegensatz aufgebaut wird zwischen dem Geist und dem Fleisch. Das meint dann was anderes, nämlich das Fleisch, dass das rein irdische ist, das auf das rein irdische Beschränkte. Ja? Also wenn er sagt, der Geist und das Fleisch stehen sich feindlich gegenüber. Ja? Dass die Kirche hat immer verteidigt, dass das Leibliche nichts Böses ist. Das ist ganz wesentlich. Aber das, was hier gemeint ist mit dem Fleisch, ist, dass wenn es mir nur um meine fleischlichen Gelüste geht, da steht der Geist und das Fleisch feindlich gegenüber. Und jetzt schreibt er mit dem Satz, wenn man vom Geist geleitet wird, steht man nicht unter dem Gesetz. Das heißt, werden alle Gebote plötzlich sinnlos, verlieren ihre Bedeutung? Nein. Sondern der im Geist lebt, wird von Gott direkt angeleitet, das Maß zu halten. Der findet den richtigen Weg. Der entspricht aber dann den Geboten. Ja? Aber es ist etwas anderes, als sozusagen einfach nur die Buchstaben irgendwo nachzulesen und dann geistlos einzuhalten. Ja? Es ist, kommt aus der Beziehung mit Gott. Also auch dieses Maßhalten, das richtigen Weg zu finden, das bedeutet Maßhalten, ja, hat sehr viel mit meiner Beziehung, mit meiner Gottesbeziehung zu tun. Das kann man nicht einfach nur berechnen oder sonst etwas. Das ist etwas sehr Lebendiges. Ja. Und da möchte ich noch zwei Stellen vorlesen aus einem sehr persönlichen Brief, den Paulus geschrieben hat, nämlich dem ersten Timotheusbrief. Timotheus war ein Bischof, den Paulus geweiht hat. Ja. Zweite Generation da, nach den Aposteln. Und dem schreibt er diesen Brief, um ihm Anweisungen zu geben. Und ich finde das einfach berührend, deswegen möchte ich das gerne vorlesen. Im 1. Timotheus 5,23 kann man lesen. Trink nicht nur Wasser, sondern nimm auch etwas Wein. Mit Rücksicht auf deinen Magen und deine häufigen Krankheiten. Also das ist ein freundschaftlicher Rat, aber ein sehr liebevoller Rat. Nämlich dieses Puritanische, dieses nur nicht zu viel Genuss und so weiter. Ja. Aus der Heiligen Schrift kann man das nicht ableiten. Ein bisschen später, 1. Timotheus 6,8 kann man da noch lesen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer aber reich werden will, gerät in Versuchung und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die sie verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Und das ist eine Erfahrung, die man machen kann. Also da werden jetzt jeden von uns vielleicht aus dem eigenen Leben oder oft sieht man es bei den anderen deutlicher Beispiele einfallen, dass wenn jemand das Maß verliert, beispielsweise in materiellen Dingen, versucht möglichst reich zu werden, möglichst viel zu haben, dass je mehr ihm das gelingt, desto maßloser wird er. Die geizigsten Menschen, die in meinem Leben kennengelernt haben, waren immer reiche Leute. Das ist ganz spannend. Und da sieht man, dass die Freiheit eben nicht ist, also die Maßlosigkeit nie in die Freiheit hineinführt. Das will uns manche, so die Spaßgesellschaft oft sozusagen einreden, ja, du mach was du willst, lass dir keine Schranken auflegen, dann wird es ja noch schöner. Die Maßlosigkeit nimmt einen viel mehr gefangen, fühlt einen viel mehr in die Unfreiheit hinein und in die Freudlosigkeit als das rechte Maß. Ja. Also Paulus hat das auch schon gewusst. Die Heiligen sind uns immer gute Wegweiser, wenn wir sozusagen das Maß leben wollen. Auch unter den Heiligen hat es Menschen gegeben, die nicht alle nur die Armut gelebt haben. Das ist auch ganz interessant. Es hat auch genügend Reiche gegeben. König Ludwig von Frankreich und so weiter war König und so weiter, aber war berühmt für sein Maßhalten, für das richtige Maß. Der heilige Benedikt, der hat natürlich schon als Mönch arm gelebt, ist ein Paradebeispiel, wie er seine Regel geschrieben hat, wo er das richtige Maß gibt. Da wird die Uhr, also die Stunden angegeben, wie lang man schlafen soll. 8 Stunden schlafen, das ist gar nicht so wenig. Ja? Also nichts, möglichst viel Nacht wachen und so weiter. 8 Stunden arbeiten und 8 Stunden Gebet auch. Auch der Wein, eine Hemina Wein sollte jeder trinken. Bis heute streiten sich die Benediktiner, wie viel ein Hemina ist. Es schwankt zwischen einem Viertel und einem Liter, glaube ich. Wenn man weiß, wie groß dieses Maß ist. Die Bayern haben das dann so Bier ersetzt. Aber es ist lustig, dass es immer noch Managerkurse gibt nach der Regel des heiligen Benedikt und so weiter. Weil es einfach ganz vernünftig, eine Regel ist einfach eine Ordnung, die ganz vernünftig Maß hält. Alles an den richtigen Platz stellt. Und das, ich glaube, dass das ganz gesund ist, auch für jemanden, der in der Welt lebt, sich an die Ordensleute immer wieder zu orientieren. Wie machen die das eigentlich? Wie ordnen die ihr Gebet? Man wird nicht das Gebet von Ordensleuten führen können, aber das und das könnte ich mir abschauen. Das ist ganz, ganz gut. Wie es umgekehrt ja auch gilt, dass Ordensleute sich vieles abschauen können von Christen, die in der Welt leben. Der heilige Ignatius ist ein schönes Beispiel, der sich ja bekehrt hat und zuerst ein bisschen extremistisch war, nämlich Bußübungen auf sich genommen hat, so vielen wie nur möglich. Ja. Und dadurch eigentlich in die Verzweiflung geführt worden ist. Er hat sich fast schon überlegt, sich umzubringen, weil er gedacht hat, ich bin so der größte Sünder und es wird nichts mehr und so weiter. Bis er das eben gelernt hat, und Gott sei Dank hat das gelernt, dass auch in den Bußübungen, in den Abtötungen Maß zu halten ist. Und er war dann unglaublich streng später mit den jüngeren Gefährten, die Jesuiten, die ihn dann begleitet, also die er dann auch geführt hat, dass sie nicht zu streng sein dürfen in Bußübungen. Ja. Aus eigener Erfahrung Nicht, weil er gesagt hat, jetzt bin ich halt ein bisschen milder und ich verschaffe nicht so viel, sondern weil er gemerkt hat, wie falsch das war. Ja. Ein Heiliger, den ich sehr verehre, ein Seliger, ist der Karl von Österreich. Ja. War auch Kaiser, hätte auch genügend materielle Mittel gehabt. Man weiß, dass er im Ersten Weltkrieg an Unterernährung gelitten hat, weil er sich nur so ernährt hat wie die Bevölkerung, die den Lebensmittelmarken hergegeben haben. Nicht? Also auch das ist eine Form des Maßhaltens, wo man sagt, ich entspreche dem, wie es alle haben, auch wenn es jetzt einmal zu wenig ist, ja, aber unterernährt. Also auch das interessant, also ich möchte das nur so ein bisschen als Anregung, als Streiflichter, damit man ein bisschen sich da hineindenken kann. Weil das heute sozusagen die letzte der Kardinaltugenden ist, die nächsten beiden Male wird es dann sozusagen noch um konkrete Tugenden gehen, möchte ich als Abschluss noch ein Zitat von Augustinus vorlesen, der über das Tugendleben sehr schön geschrieben hat. Ein gutes Leben führen ist nichts anderes, als Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus ganzem Sinn zu lieben. Man bewahrt ihm durch die Mäßigung eine ganze Liebe, die kein Unglück erschüttern kann, was Sache der Tapferkeit ist. Die einzig ihm gehorcht, das ist die Gerechtigkeit, und die wachsam ist, um alle Dinge zu bestehen, aus Angst, man könnte sich von List und Lüge überraschen lassen, und das ist Klugheit. Ja. Also Tugend zu üben ist nie eine sportliche Herausforderung, und ich muss das jetzt schaffen, sondern hat immer mit meiner Beziehung zu Gott zu tun, ja, mit meiner Freundschaft mit ihm, das darf ich nie vergessen. Ja, soweit die Tugenden.